Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen, ich bin Julia Lai und wir blicken in dieser Podcast-Ausgabe auf ganz unterschiedliche Pilgerstätten auf der ganzen Welt. In der kommenden Woche beginnen gleich zwei große Pilgerfeste. Ab Dienstagabend feiern Juden und Jüdinnen Shavuot und laut der talmudischen Überlieferung verkündete Gott dem jüdischen Volk an Shavuot die 10 Gebote. In biblischer Zeit pilgerten die Menschen an diesem Tag dann auch zum Tempel in Jerusalem. Und dort brachten sie die ersten Früchte der Ernte als Dankesopfer dar. Ab Freitag werden dann rund 2 Millionen Muslime in Mekka eintreffen für die Hajj, die wichtigste Pilgerfahrt im Islam. Aber es gibt heute auch weniger religiöse Formen des Pilgerns, etwa wenn besonders treue Fans lange Wege auf sich nehmen, um die Gräber oder Erinnerungsorte von berühmten Menschen zu besuchen. Die Verehrung, die den Stars dort entgegengebracht wird, hat viel mit dem klassischen Pilgern gemein. Julia Ilmer über eine moderne Form der Wallfahrt.
Alter St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg. Persönlichkeiten wie Rudolf Virchow oder Jakob und Wilhelm Grimm sind hier bestattet.
Was sind denn so die Gräber, die hier am häufigsten besucht werden?
Nummer 1 Rio Reiser, Nummer 2 Brüder Grimm. Rio Reiser ist natürlich, also das ist schon das Grab, wo die meisten Menschen hingehen. Das wissen wir, weil unsere Mitarbeitenden immer gefragt werden, wo liegt denn Rio Reiser? Also wissen wir, dass da sehr viele hinpilgern, ja, kann man schon sagen.
Bertram von Boxberg ist für die Öffentlichkeitsarbeit der 12-Apostel-Gemeinde zuständig, zu der auch der alte St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg gehört. Er geht den von Bäumen gesäumten Hauptweg des Friedhofs entlang und bleibt am Grab von Rio Reiser stehen.
Der Grabstein hat ein großes Herz, da steht Rio drauf, darunter ist sein Name, Rio Reiser, 1950 bis 1996. Also hier legen natürlich Menschen auch Dinge ab, also da ist ein kleines Bild, das abgelegt worden ist. Hier sehen Sie eine kleine Krone.
Neben seinem Superhit König von Deutschland ist Rio Reiser als Solokünstler für getragene Songs wie Junimond bekannt. Mit seiner Band Tonsteine Scherben schuf er vor allem Rocksongs, wie zum Beispiel Macht kaputt, was euch kaputt macht. Bertram von Boxberg führt zum anderen Ende des Friedhofs. Dort liegen die Gräber der Brüder Grimm. Eine Frau steht vor den schlichten Grabsteinen aus dunklem Granit.
Ich wollte eigentlich zu Rio Reiser, aber ich muss immer gucken, wo der ist.
Nee, jetzt ist den Hauptweg runter und dann ist auf der rechten Seite und das ist eine kleine Steinbank. Und da finden Sie das Grab von Rio Reiser. Was ist Ihr Lieblingslied von Rio Reiser?
Oh, das sind so viele, eigentlich diese Balladen, eigentlich fand ich so schön.
Warum besuchen Menschen Gräber bekannter Personen, die sie meist nie persönlich kennengelernt haben? Kann man sagen, Menschen pilgern zu prominenten Gräbern wie andere zu Wallfahrtsorten? Und inwiefern sind die verstorbenen Idole dann eine Art Ersatzheilige? Für den Poptheoretiker Professor Michael Rappe ist die Beziehung zwischen Fans und Stars eine ganz besondere. Auf der einen Seite ist der Star oftmals unerreichbar. Auf der anderen Seite ist er ein Mensch, den Fans zu kennen glauben, zu dem sie eine Beziehung haben.
Ich kann mich nämlich gut daran erinnern, als Michael Jackson gestorben ist, dass unter der Hohenzollernbrücke hier in Köln bestimmt auf 10 Metern Kerzen standen, Bilder von ihm, aber auch Bilder von den Fans selbst. Und ich glaube wirklich, dass das eine Art Ersatzgrab oder ein Gedenkort ist. Und ganz viel Trauerarbeit geleistet wurde. Und da geht etwas über, da ist ein Star oder eine bekannte Person hinaus hin zu einer Beziehung, die es gab und die jetzt auch im Abschied betrauert wird.
Der Tod eines Idols ist für viele ein einschneidendes Erlebnis. Es verändert den Blick auf den Verstorbenen. Und nach dem Tod erreicht die Überhöhung oft eine neue Dimension.
Vielleicht, weil auch der Star dann sozusagen dem Leben entzogen ist und damit auch dem Zugriff. Aber dann beginnen manchmal erst richtige Legendenbildungen. Also da gibt es x Anekdoten von Elvis, wie er das Hotel verlässt, obwohl er schon längst tot ist. Also Erscheinungen, auch das ja aus der christlichen Mystik bekannt.
Besonders viele Prominente sind in Berlin auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Mitte bestattet. Zahlreiche Touristen und Geschichtsinteressierte kommen hierher. Der Friedhof liegt gleich neben dem ehemaligen Wohnhaus von Bertolt Brecht und Helene Weigel, dem heutigen Brecht-Weigel-Museum. Dort arbeitet auch Doreen Kehler. Sie bietet regelmäßig Führungen über den Friedhof an.
Schön, dass Sie da sind, hier bei dieser Führung über den Dorotheenstädtischen Friedhof. Ich selbst sagte ja immer sehr gerne zu diesem Friedhof, das ist der Berliner Olymp, weil hier so viele Halbgötter und Heroen liegen. Der Stadtgeschichte und nicht nur der Stadtgeschichte, sondern der deutschen Geschichte.
Doreen Kehler führt die Gruppe zu den Gräbern von Bertolt Brecht, Friedrich Hegel, Christa Wolf und vielen anderen berühmten Personen.
Der Olymp ist ja der Ort für Götter. Und Olymp ist es für mich in dem Sinne, dort sitzen sie, sind alle zusammengekommen und man kann Fragen stellen, sie sind im Austausch. Ist es ein ferner Ort? Komme ich dort je hin? Aber hier ist es die Berührung. Es ist so ein geschützter Ort. Und dieses Bild werde ich einfach nicht los, dass es für mich ein Olymp ist.
Das geht ja ziemlich schnell, dass wir sagen, so ein Star ist wie ein Gott. Und ich finde es wichtig, was die Bedingungen sind, dass das überhaupt passieren kann, dass ein Mensch so überhöht wird.
Vor allem die Art und Weise, wie wir über Idole sprechen, welche Geschichten wir über sie erzählen, tragen zu ihrer Überhöhung bei, sagt Professor Rappe. Dazu gehören auch Begriffe wie Stars, also Sterne, die steigen und fallen können, und
Medien wie die Fotografie, der Film spielen da eine ganz maßgebliche Rolle in der Art und Weise, wie diese Menschen inszeniert werden. In der Darstellung finden sich viele Elemente, die man durchaus mit Madonnenporträts vergleichen kann oder die ähnliche Symboliken und Ikonografien nutzen.
Eine der Teilnehmerinnen an der Führung hat den Dorotheenstädtischen Friedhof schon sehr häufig besucht und besonders viel Zeit am Grab von Brecht verbracht.
Können Sie was damit anfangen, mit diesem Gedanken, dass Gräber von prominenten Personen ja auch irgendwie so eine Art Wallfahrtsort sind, zu dem Menschen hinpilgern, die diese Leute sehr schätzen für das, was sie getan haben?
Damit kann ich total viel anfangen. Ich glaube auch, dass viele Leute das tun, unter Umgehung der tatsächlichen Beschäftigung mit den Tiefen dessen, wofür diese Personen stehen, sondern dass jemand ist prominent, man weiß wenig, aber das wenige Wissen mindert ja nicht die Tiefe des Fühlens und das kann ja was ganz Schönes sein. Ich war gerade in Paris am Grab der Kameliendame, arme Marie Duplessis. Das ist einmal ganz erstaunlich. Da sind immer noch täglich frische Blumen auf dem Grab. Die Menschen pilgern dorthin. Das rührt mich. Das ist schön.
Gräber prominenter Personen unterscheiden sich natürlich von Wallfahrtsorten. Menschen unternehmen meist keine entbehrungsreichen Pilgerreisen dorthin. Sie sind auch nicht in religiöser Absicht unterwegs. Und mit übernatürlicher Hilfe durch einen Grabbesuch rechnet wohl auch so gut wie niemand. Auffällige Parallelen gibt es dennoch, findet auch Bertram von Boxberg.
Wenn meine Großmutter stirbt, dann trauern irgendwie 5 Leute aus der Familie und ich. Dann kann ich meine Trauer mit 5 Leuten teilen. Stirbt jetzt ein Rockstar, dann teile ich den mit 100.000 Millionen. Es ist hier beigesetzt Rocky Chani, der Boxer. Da war dieser Friedhof voll.
In Brechts Grab stecken manche Besucher Stifte. Andere tun es ihnen gleich. Auch lange nach dem Tod ist es ein besonderes Gefühl zu wissen, dass man Teil einer Gemeinschaft ist und schon unzählige Menschen zuvor dieses Grab besucht haben. Wie an einem Wallfahrtsort.
Was glauben Sie übrigens, wo die größte Wallfahrt der Welt stattfindet? Ich muss dazu sagen, verlässliche Zahlen sind schwer zu bekommen, weil nicht alle Besuche dokumentiert werden. Aber als größtes Pilgertreffen der Welt gilt das Hindu-Festival Kumbh Mela. Es findet an 4 verschiedenen heiligen Flussstädten statt, jeweils alle 12 Jahre. Und die Kumbh Mela soll 2019 200 Millionen Menschen angezogen haben. Wer an muslimische Pilger denkt, dem kommt wahrscheinlich als allererstes die Pilgerfahrt nach Mekka in den Sinn. Einmal im Leben sollen Muslime und Musliminnen in die Stadt in Saudi-Arabien reisen und dort die Kaaba umrunden. Aber es gibt auch noch andere muslimische Pilgerfahrten, nämlich die zu den Gräbern von religiösen Gelehrten und Autoritäten. Warum viele Muslime und Musliminnen gerne diese Erinnerungsorte besuchen und warum das wiederum von einigen Gläubigen gar nicht gerne gesehen wird, darüber kann ich jetzt mit Rainer Brunner sprechen. Er ist Forschungsdirektor am CNRS in Paris, dem Nationalen Forschungszentrum in Frankreich, und er beschäftigt sich dort unter anderem mit Geschichte und Theologie der Schia, also der zweiten großen Strömung im Islam, die etwa in Iran dominant ist. Herr Brunner, der Besuch von Heiligengräbern ist auch unter Sunniten, also der größten Strömung des Islams, sehr verbreitet. Aber im schiitischen Islam spielt er doch nochmal eine besondere Rolle, glaube ich. Wer oder was genau wird denn da besucht?
Bei den Schiiten sind es vor allem in allererster Linie die Imame, also diejenigen Figuren, die laut 12er schiitischer Auffassung sozusagen die spirituelle Nachfolge des Propheten angetreten haben. Angefangen von Ali bis hin zum 12. Imam, der nach schiitischer Auffassung nicht gestorben, sondern in eine Verborgenheit entrückt worden ist. Aber die 11, die tatsächlich gestorben sind, deren Grabstätten und deren Orte, an denen sie angeblich verstorben sind, die haben sich tatsächlich zu sehr stark frequentierten und sehr, sehr wichtigen Pilgerstätten, Grabstätten und auch Gelehrtenzentren entwickelt. Das ist tatsächlich für den 12er schiitischen Islam ganz besonders charakterisierend.
Und der 12er schiitische Islam, das muss man vielleicht noch dazu sagen, diese Ausrichtung ist vor allem im Iran und im Irak, glaube ich, besonders verbreitet.
Ja, also Iran, Irak, im Südlibanon, Ost-Saudi-Arabien und Pakistan. Aber Iran und Irak sind die zentralen Orte.
Und liegen an diesen Pilgerstätten, an diesen Grabstätten dann wirklich immer die Gebeine, also die gesamten Gebeine der Verstorbenen? Oder gibt es da auch Unterschiede, was genau da eigentlich sozusagen materiell zu finden ist?
Also materiell dürfte da nicht mehr sehr viel zu finden sein. Wo man sich einig geworden ist, müsste man vielleicht sagen, ist, dass in Karbala und in Najaf die wichtigsten Städten sind, einfach aus dem Grund, weil da die meisten Imame verstorben sind. Es hat allerdings zum Beispiel bis ins 9. Jahrhundert gedauert, dass man sich überhaupt darauf geeinigt hat, dass in Najaf der erste Imam, also Ali, begraben ist. Bei dem dritten Imam Hussein gibt es ziemlich makabere Überlieferungen. Man ist sich zwar einig, dass der Körper des Imams dort begraben worden sei, aber was mit dem Kopf geschehen sei, der nach der Schlacht von Karbala 680 abgetrennt wurde und von den Siegern mitgenommen, da gibt es, wie gesagt, sehr viele sehr makabere Überlieferungen, wo der überall gelandet sein soll, bis hin nach Kairo. Die physische irgendwie gedachte Anwesenheit ist noch nicht einmal so das Allerentscheidendste bei dieser Verehrung, sondern es ist eigentlich eher so die segensreiche Anwesenheit, die spirituelle Anwesenheit des Imams und eben dann auch das Gelehrtenzentrum, das Pilgerzentrum, das sich drumherum entwickelt hat.
Sie haben jetzt gerade schon Najaf und Karbala angesprochen. Das sind ja einige der wichtigsten schiitischen Pilgerstätten, die sich im heutigen Irak befinden. Und Sie haben auch schon das Grab und den darum herum gebauten Schrein von Ali ibn Abi Talib angesprochen. Das war der Schwiegersohn des Propheten Mohammed, den ja die Schiiten als ersten Imam und rechtmäßigen Nachfolger verehren. Ich habe mir diesen Schrein tatsächlich auf Google Maps gestern mal angeschaut und fand das total faszinierend zu sehen. Das ist ja wirklich ein unglaublich prunkvoller Bau, goldverzierte Kuppeln und Minarette. Die Innenwände sind mit so Spiegelmosaiken, ganz viel Kalligrafie ausgeschmückt. Und was genau passiert jetzt in so einem Schrein? Also wie werden diese Heiligen, in dem Fall eben Ali, da verehrt?
Es gibt verschiedene Anlässe, zu denen es ganz besonders verdienstvoll ist, für die Gläubigen dorthin zu pilgern. Aber es ist eben nicht so wie zum Beispiel bei der Mekka-Pilgerfahrt, die ja für alle Muslime, auch die Schiiten, verpflichtend ist, dass das nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt im Jahr passiert, eben im Pilgermonat und auch da nur an ganz bestimmten Tagen. Das ist bei den schiitischen Schreinern erst einmal nicht der Fall. Die kann man das ganze Jahr über hindurch frequentieren. Es gibt natürlich bestimmte Termine, die verdienstvoller sind, vor allem die Todestage der Imame, in geringerem Maße auch der Geburtstag. Ein bestimmtes, wie auch wiederum in Mekka festgelegtes Ritual im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Es sind aber eben, man umkreist den Schrein, es gibt größere gottesdienstliche, wenn man so will, Veranstaltungen, gemeinsame Gebete, insbesondere natürlich auch so eine Art Fürbitten, die an den Schreinen ausgeführt werden. Und ganz wichtig, drumherum, außerhalb der eigentlichen Moschee, natürlich hat das Ganze in gewisser Weise auch ein bisschen einen Volksfestcharakter.
Sie haben das gerade schon angesprochen, man erhofft sich natürlich Segen oder Verdienst davon. Aber geht das noch darüber hinaus? Also was für Bitten werden da vielleicht auch gerichtet und an wen?
Der Grundgedanke, der ist ja im Grunde genommen im Christentum auch erkennbar, Fürbitten. Man bittet den Heiligen um Fürbitte, salopp gesagt, ein paar Punkte mehr am jüngsten Tag für den Eintritt ins Paradies zu bekommen. Das dann ist nun wiederum natürlich auch der Hauptpunkt für die Kritiker dieses ganzen Pilger- und Wallfahrtswesens und eben dieser Gräberverehrung. Also weil die Kritiker in solchen Praktiken ja eine unzulässige Aufweichung des Ein-Gott-Glaubens, der ja ganz zentral ist im Islam, sehen, dergestalt, dass dem Propheten oder in diesem Fall dem Imam, in Sufi-Schrein und dem dort begrabenen Heiligen, so eine Art Mittlerfunktion zugeschrieben wird und der dann Gegenstand einer gottesähnlichen Verehrung wird.
Ist das vor allem sozusagen ein Dissens, der zwischen Schia und Sunniten besteht, oder sind das wiederum ganz verschiedene Fraktionen auf beiden Seiten, die das anders betrachten?
Das sind verschiedene Fraktionen auf beiden Seiten. Also Heiligenverehrung in einem etwas weiteren Sinne ist durchaus etwas, was im sunnitischen Islam genauso weit verbreitet ist. Also Sufi-Schreine gibt es in der gesamten islamischen Welt.
Sufis, muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen, das sind islamische Mystiker im Grunde.
Ja, also mystische Figuren, teilweise auch legendenhaft ausgeschmückte Figuren. Also diese Schreine, die gibt es zwischen Marokko im Westen und Indonesien im Osten, meistens von eher lokaler, allenfalls regionaler Bedeutung, also einen gewissen Unterschied in der Größenordnung. Aber das Phänomen als solches, Verehrung von heiligmäßig eingestuften Persönlichkeiten und eine Art Wallfahrtswesen, das sich dann daraus entwickelt hat, das ist eine gesamtislamische Erscheinung und dementsprechend auch die Opposition dagegen ist also nichts, was zwischen Sunniten und Schiiten stattfindet, sondern zwischen, sagen wir mal, Gruppierungen, die das als rechtmäßig, als verdienstvoll betrachten und solchen, die das nicht tun. Auf die heutige Zeit übertragen vielleicht, könnte man es am verständlichsten dadurch machen, dass man sagt, also zum Beispiel alle Strömungen, die man heutzutage so ganz locker als Salafisten bezeichnet, jene Strömung also, die auf einen eher rigorosen, buchstabengetreuen Islam besteht, auf eine sehr enge Auslegung, die ist ganz konsequent gegen jede Form von Heiligenverehrung oder Schreinwesen. Das ist aber eine sunnitische Erscheinung wiederum.
Also es gibt in dem Sinne keine, in Anführungszeichen, offizielle Position der Schia zu dieser Frage. Das finde ich interessant, weil Sie ja schon gesagt haben, da hat sich ein richtiger Klerus herausgebildet und damit ja auch so gewisse Autoritäten. Aber da ist man sich auch innerhalb dieses Klerus sozusagen nicht einig darüber.
Doch, da ist man sich schon einig. Also dass das verdienstvoll ist, die Schreine zu besuchen, ist unter schiitischen Gelehrten völlig unumstritten. Was allenfalls Gegenstand von Diskussionen und auch gelehrten Stirnrunzeln, wenn man so will, ist, sind bestimmte Erscheinungsformen, die damit einhergehen. Also beispielsweise Totentransporte. Das war im 18. und 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieses Schreinwesens, gerade auch im Irak, dass Menschen von weit her ihre Toten dahin gebracht haben, damit die dort am heiligen Ort begraben werden können. Mit all den solchen politischen Problemen, die so etwas mit sich gebracht hat. Das ist sehr wohl dann auch innerhalb des schiitischen Klerus umstritten gewesen. Aber die Verdiensthaftigkeit des Schreinbesuchs als solchen, die steht außer Frage.
Sie haben es gerade ja selber auch schon angesprochen, wenn man jetzt wieder mal auf die Sunniten blickt, so eine besonders radikale Ausprägung dieses monotheistischen Verständnisses, die findet sich meistens in den salafistischen Gruppierungen und auch bei den Wahhabiten, also in Saudi-Arabien. Ich finde da eine besonders radikale Episode sozusagen interessant. Und zwar gab es 2014 sogar kurz mal die Überlegung auf Seiten der Saudis, das Grab des Propheten Mohammed zu zerstören und seine Gebeine anonym auf einem nahegelegenen Friedhof zu bestatten. Das ist ja schon sehr extrem. Man stellt sich da mal vor, der Papst würde anordnen, das Grab Jesu irgendwie zuschütten zu lassen oder ähnliches. Es ist dann am Ende mit diesem Grab des Propheten Mohammed nicht passiert, aber gab es da tatsächlich andere Gräber oder Erinnerungsorte, die wirklich tatsächlich auch zerstört wurden?
Oh ja, jede Menge. Also gerade die Wahhabiten haben da einiges in dieser Hinsicht getan. Gerade eben auch die schiitischen heiligen Städten, die es auch im heutigen Saudi-Arabien, ja man muss sagen, gegeben hat, in Form von Imamgräbern, auch von Kuppelbauten in Medina, denn einige der frühen Imame sind eben noch in Medina begraben gewesen. Der dortige Friedhof und die Kuppeln, die sind zu zwei Gelegenheiten, Anfang des 19. Jahrhunderts, als es den ersten wahhabitischen Staat auf der arabischen Halbinsel gab, und dann in den 1920er Jahren, als die Wahhabiten eben die arabische Halbinsel erobert haben und ab 1932 dann das Königreich Saudi-Arabien bestand. Diese Stätten sind in den 20er Jahren, 1925, 26, von den Wahhabiten schlicht und einfach zerstört worden.
Und hat das Proteste, Reaktionen ausgelöst?
Jede Menge. Also das ist im Grunde genommen das ganze 20. Jahrhundert hindurch ein sehr starker Konfliktpunkt zwischen Wahhabiten, ja, und Schiiten und aber auch anderen Sunniten auf der anderen Seite. Daran sieht man auch diese ganze Frage des Gräberbesuchs, der Heiligenverehrung, also der Imamverehrung, ist natürlich auch ein sehr starker Treibstoff für den innerislamischen Konfessionalismus, gerade zwischen Wahhabiten und Schiiten. Also die Proteste, die das ausgelöst hat, die wirken im Grunde bis heute nach.
Also die Tradition des Besuchens von den Gräbern der Heiligen und Imame im Islam, das ist eine Praxis, die bis heute für viel Zündstoff gesorgt hat. Darüber habe ich gesprochen mit Rainer Brunner. Er ist Forschungsdirektor am CNRS in Paris. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Eigentlich ist der Einzelne im Islam für seine Taten selbst verantwortlich und muss alle gottesdienstlichen Handlungen auch selbst ausführen. Doch bei der Hadsch gibt es eine Ausnahme. Ist jemand zur Pilgerfahrt gesundheitlich nicht in der Lage, kann er oder sie eine andere Person für sich nach Mekka ziehen lassen. Doch die Hadsch ist eine der beschwerlichsten und auch eine der teuersten islamischen Pflichten. Warum also entscheiden sich Menschen dazu, das für eine andere Person zu tun? Wir wiederholen einen Beitrag von Nabila Abdelaziz, die sich für uns die Beweggründe angeschaut hat.
Es geht eigentlich dann schon gleich los, also angekommen, und dann hört man dann schon Gebetsrufe, und dann da ist dann so eine freudige Hektik dann da. Und dann so nach und nach setzt man sich mit sich dann selber auseinander und nähert sich Schritt für Schritt Allah.
Samira sitzt in einem kleinen muslimischen Gebetshaus im Zentrum Münchens und erzählt von ihrer Reise nach Mekka. Sie ist 47 Jahre alt und in München geboren. Viele Musliminnen und Muslime schaffen es nie, die Hadsch, also die Pilgerfahrt nach Mekka, zu unternehmen. Samira war schon zweimal dort. Nur das zweite Mal nicht für sich selbst.
Ich habe für die verstorbene Oma väterlicherseits die Hadsch durchgeführt. Aus dem Grunde, weil ich 2010 bereits die Hadsch für mich gemacht habe. Und 2012 bin ich dann mit meinen Eltern zur Hadsch gefahren und eben dann die Möglichkeit genutzt, für meine Oma die Hadsch zu übernehmen.
Ihre Oma hat sie nie gekannt. Sie starb in Bosnien, dem Heimatland ihrer Eltern, noch bevor Samira geboren wurde. Und trotzdem entschied sie sich dazu, die Pilgerfahrt für sie zu unternehmen. Die Hadsch ist eine der 5 Säulen des Islams und vielleicht die anspruchsvollste und abenteuerlichste dieser Pflichten. Jede Muslimin oder jeder Muslim soll einmal im Leben die Pilgerfahrt unternehmen. Dazu gehört das Umrunden der Kaaba, das Gebet auf der Ebene Arafat, die symbolische Steinigung des Teufels und die Opferung eines Tieres, zusammen mit Millionen von anderen Gläubigen. Nicht nur kostet eine Pilgerfahrt einiges, man ist auch bis zu 4 Wochen lang unterwegs.
Allah hat es höchstwahrscheinlich dann so gewollt, dass ich sie auf diese Art und Weise dann beschenke.
Meint Samira, es sei eine Gabe für ihre Oma gewesen. Denn die Hadsch ist eine so wichtige islamische Pflicht, dass sie selbst für Verstorbene nachgeholt werden soll. Aber halt. Geht das islamisch überhaupt, dass man für eine andere Person eine, im theologischen Sinne, gute Tat vollbringt? Meistens nicht, sagt Serdar Kurnas. Er ist Professor für islamisches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin.
Grundsätzlich gilt nach der muslimischen Tradition, dass jeder für seine eigene Handlung verantwortlich ist. Jeder trifft seine eigene Entscheidung und wird am jüngsten Tag, am jüngsten Gericht für die Handlungen Selbstrechenschaft ablegen. Kein Sündiger muss eingestehen für die Sünden eines anderen Sündigers. Das ist eigentlich ein Grundprinzip.
Nach der islamischen Ethik, die, wie Kurnas sagt, den Fokus auf die Verantwortlichkeit des Individuums legt, können eigentlich weder gute noch schlechte Taten auf andere übertragen werden. Es gibt keine Sippenhaft, aber auch keinen Sippenbonus. Damit wollte der Prophet Mohammed die arabische Stammesgesellschaft aufbrechen. Doch es gibt Ausnahmen.
Auf der anderen Seite haben wir halt eben auch Stellvertretung, beziehungsweise man kann die Verantwortung übertragen auf andere Personen, insbesondere dann, wenn es um finanzielle Aspekte der gottesdienstlichen Handlung geht.
Wie zum Beispiel bei der Schlachtung von Opfertieren. Die muss nicht jede Muslimin oder jeder Muslim selbst schlachten. Oder bei der Verteilung von Spendengeldern. Das kann auch eine Hilfsorganisation übernehmen. Oder eben bei der Pilgerfahrt. Das ist allerdings eine Sondersituation, weil die Pflicht nicht rein finanziell ist, sondern auch die Körperlichkeit eine Rolle spielt. Das physische Ausführen der Pflichten. Nur in Ausnahmefällen kann das an andere Menschen übertragen werden. In manchen muslimischen Gemeinden werden die Ausnahmen allerdings recht weit gefasst, erzählt Ferihan. Sie ist 32 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern und promoviert gerade in Architektur. Ihre Großeltern sind Teil einer türkischsprachigen muslimischen Gemeinde. Hier übernehmen oft jüngere Männer die Pilgerfahrten für die Frauen und müssen die Hadsch gleich mehrere Jahre hintereinander vollziehen. Die Gemeinde beruft sich auf Sicherheitsgründe. Den Frauen könne beim Reisen mehr zustoßen.
Also ich persönlich bezweifle, dass es dann wirklich so den Sinn und Zweck der ganzen Sache erfüllt, weil diese ganze Spiritualität, die Emotionen, das Haptische, wenn man dort eben alles anfassen kann, die Gerüche, die Geräusche, also das prägt ja alles mit. Und einfach das Geld dann zu bezahlen und jemanden hinzuschicken, das hört sich irgendwie auch nach so einem spirituellen Kapitalismus an, wenn man das so nennen kann.
Ähnlich sieht es Hanna an. Sie ist 36, lebt in Zürich und engagiert sich dort in der muslimischen Gemeindearbeit.
Ich halte nichts davon, wenn man selber gesund ist und finanziell in der Lage ist, aber jemanden bezahlt, einfach nur damit diese Pflicht erfüllt ist. Das würde ich persönlich nicht machen und halte auch nichts davon.
Sich Gotteslohn erkaufen? Religiös, rechtlich geht das eigentlich nicht. Und Hanan und Ferihan finden das auch ethisch falsch. Sie sind sich aber einig. Aus Liebe zu jemandem, der selbst nicht zur Pilgerfahrt fähig ist, würden sie eine Stellvertreter-Hajj machen. Serdar Kurnaz von der Humboldt-Universität weiß, dass manche das auf sich nehmen, um einer verlorenen Person nochmal nahe zu sein oder eine Verbindung aufzubauen.
Das heißt, man ist während der Pilgerfahrt immer mit der verstorbenen Großmutter, die man nie kennengelernt hat, auf solch eine Ebene emotional verbunden, die möglicherweise im normalen Alltag gar nicht gegeben ist. Die Großmutter hat es überhaupt ermöglicht, dass diese Person überhaupt diese spirituelle Reise machen konnte in die Anfänge der muslimischen Tradition. Und das kann manchmal, auch wenn diese Stellvertreter-Pilgerfahrt sich so rein rechtlich anhört, kann aber zu einer emotionalen Verbindung innerhalb des Familienbundes oder Freundschaft führen, die nicht ersetzt werden kann, weil hier mehrere Momente zusammenkommen, die sowohl spirituell als auch emotional wichtig sind für die Personen.
Auch Samira ist mit der Stellvertreter-Hajj ihrer unbekannten Oma näher gekommen.
Wissentlich, dass drei Generationen zusammenkommen, um eine schöne Reise oder besser gesagt die Reise der Reisen gemeinsam anzutreten, erfüllt mein Herz im Nachhinein mit einem friedvollen und dankbaren Gefühl und dass meine Wenigkeit die Verbindung des innerfamiliären Kreises war. Das Gefühl oder dieses Gefühl, das wünsche ich auch anderen Familien. Inshallah.
Für sie ist diese besondere Pilgerfahrt eine spirituelle Reise, die nicht nur Mensch und Gott, sondern auch Mensch und Mensch miteinander verbindet.
Ich habe Ihnen ja vorhin schon etwas über die Größenordnungen der verschiedenen Pilgerfahrten erzählt. Und auch die Hadsch gilt als riesiges religiöses Treffen, bei dem leider auch immer wieder Menschen zu Tode kommen. Und doch ist sie deutlich kleiner als die indische Kumbh Mela. In Mekka kommen jährlich etwa 2 bis 3 Millionen Menschen zusammen. Die Grabeskirche in Jerusalem oder das Grab des Apostels Jakob in Santiago de Compostela. Diese berühmten Pilgerstätten kennt wahrscheinlich fast jeder. Darüber hinaus gibt es aber noch zahlreiche kleinere, lokale Wallfahrtsorte. Einer davon ist das Heiligtum der Jungfrau von Juk. Sie ist die Schutzheilige von Mallorca und seit dem 13. Jahrhundert pilgern Mallorquiner in die Basilika. Denn hinter dem Altarraum steht dort das Abbild der Mutter Gottes, die noch heute um Hilfe und Unterstützung gebeten wird. Silke Fries war dort und traf Mallorquiner, aber auch deutsche Touristen.
Mariano Gastalver Martin ist Prior, der Vorsteher des Heiligtums von Juk auf Mallorca. Er erzählt, wie die Jungfrau von Juk im 13. Jahrhundert gefunden worden sein soll. Von einem Hirtenjungen, Sohn maurischer Eltern, die vom Islam zum Christentum konvertiert waren.
La tradición dice que
der Überlieferung nach lebte hier in der Nähe ein Mönch, dem ein Messdiener bei der Liturgie half. Er hieß, so wird erzählt, Lukas und er hatte eine Schafherde. Eines Tages liefen die Schafe ins Tal und Lukas hörte engelhafte Lieder. Auf einem Stein entdeckte er eine Figur der Jungfrau Maria und übergab sie dem Mönch. Aber die Figur verschwand und er fand sie genau an der Stelle in den Bergen wieder, wo er die Jungfrau zuerst gefunden hatte.
Dreimal soll das passiert sein. Für den Mönch ein Zeichen, dass am Fundort in Juk eine Kapelle und ein Siedelei entstehen sollte. Schon wenige Jahre später nahmen die ersten Pilger den beschwerlichen Weg in die Berge auf sich, um zur Gottesmutter von Juk zu beten. Die heutige Basilika wurde im 17. Jahrhundert vollendet.
Wir sind hier in der Basilika. Man nennt sie auch den goldenen Palast, da alle Kunstwerke golden gerahmt sind. Dort ist der Altarraum mit den zwei Gemälden. Sie zeigen den Mönch und den Hirten, die damals das Bildnis der Jungfrau Maria gefunden haben.
Der Prior führt in den Altarraum. Da steht sie, die Mutter Gottes. Die rund 60 cm hohe Statue ist nicht mehr das Original, das von dem Hirtenjungen gefunden worden sein soll. Aber die Mallorquiner lieben ihre Morenetta, die kleine Braune. Die Schutzheilige von Mallorca hat über die Jahrhunderte Patina angesetzt.
Das Schöne an dem Bildnis ist, die Jungfrau trägt den Sohn und lädt uns ein, für Jesus zu beten. Er hält in seinen Händen das heilige Wort mit Alpha und Omega, der Anfang und das Ende von allem. Jesus ist das Wort, das Gott uns geschenkt hat.
Gläubige sitzen in schlichten Holzbänken vor der Jungfrau im Gebet. Der Chor der Internatsschüler singt, wie fast jeden Tag, zu festen Zeiten.
Für uns bedeutet die Jungfrau von Juk sehr viel. Wenn jemand einen Wunsch hat oder um etwas bitten möchte, kommt er hierher. Denn die Jungfrau ist für uns auf Mallorca das wichtigste Heiligtum. Sie zeigt sich denen, die am stärksten glauben. Und das sind die, die zu Fuß den Pilgerweg gehen. Und das sollte jeder Mallorquiner einmal in seinem Leben machen.
Y es una excursión que siempre como mallorquín alguna vez en la vida quieres hacer.
Sehr beeindruckend. Wir waren im Oktober letzten Jahres schon hier gewesen und wir haben eine besondere Gebetsbitte und deswegen sind wir heute hier. Also wir glauben fest daran.
Wir hoffen weiter.
Und ich denke nicht. Ich bin überzeugt, dass es hilft. Eine Besserung ist da.
Sonst herrscht große Ruhe in der weitläufigen Anlage von Juk, selbst in den ehemaligen Pilgerzellen, die heute zu einem einfachen Hotel gehören. Und auch im Botanischen Garten neben dem Internat wird darum gebeten, besonders leise zu sein. Ein Wasserlauf durchteilt den Garten, der von Missionaren angelegt wurde. Ein friedlicher Ort, auch für Jugendliche, die mit dem Motorrad aus Manacor gekommen sind. Vom anderen Ende der Insel.
Es ist sehr ruhig und hier finde ich Frieden. Und weil ich Christ bin, ist das auch ein spiritueller Ort für mich. Hier wird mein Glaube bestätigt, dass es etwas über uns gibt. Für mich ist Juk sehr wichtig, weil ich herkomme, seit ich klein war. Und mir wurde hier geholfen, wenn ich Probleme hatte. Hier habe ich die Lösung gefunden.
Im Spätsommer wird zu Ehren der Jungfrau von Juk ein Fest gefeiert. Viele Mallorquiner machen sich dann zu Fuß auf in die Berge. Auch im rund 50 Kilometer entfernten Palma de Mallorca werden die Wanderschuhe geschnürt. Viele steile Wege führen in die Tramontana.
Weil wir kleine Kinder haben, sind wir mit dem Auto gekommen. Aber als wir noch keine Kinder hatten, sind wir zu Fuß hier hochgekommen. So ein Pilgergang bietet die Möglichkeit, alles zu reflektieren und auch mit der Natur in Kontakt zu sein. Es ist bewegend, wenn man hier oben in den Bergen ankommt, denn der Weg ist nicht einfach. Aber du fühlst dich vollendet.
Für mich ist das eher was Sportliches, aber ich weiß, dass es unter Mallorquinern sehr verbreitet ist, aus religiöser Überzeugung nach Juk hinaufzusteigen. Es ist oft ein Versprechen, das hier eingelöst wird. Wenn zum Beispiel eine Operation gut verlaufen ist, dann geht man den ganzen Pilgerweg von Palma hierher. Und im Museum hier sind einige der Objekte ausgestellt, die die Gläubigen gebracht haben, weil sich eine Bitte erfüllt hat.
In einem Gebäudeflügel ist das Museum untergebracht. Hier arbeitet Maria de Juk. Sie führt durchs Museum, zeigt mallorquinische Trachten, Bilder, aber auch Weihegaben, die Gläubige der Mutter Gottes gewidmet haben. Und sie erzählt, warum ihre Eltern ihr den Namen der Schutzpatronin von Mallorca gegeben haben.
Sie nannten mich Maria de Juk, weil ich nach 8 Monaten geboren wurde und weil mir nichts fehlte. Meine Eltern waren sehr gläubig und sie verbrachten hier in Juk auch ihre Hochzeitsnacht. Das bereitet mir Gänsehaut. Die Jungfrau von Juk ist für mich etwas sehr Spirituelles. Ich trage das alles im Herzen.
Es muy espiritualmente que la tengo todos los días en mi corazón.
Im Hof vor dem Santuari sitzt vor einer Bar eine Gruppe Rennradfahrer aus der Schweiz. Anzunehmen, dass die Männer in den kurzen Hosen nur das kühle Getränk suchen und nicht die spirituelle Einkehr. Kein Problem für Juan Avellaneda, der ebenfalls im Museum arbeitet.
Bueno, diferencias quizás.
Vielleicht gibt es Unterschiede, aber es gibt keinen Konflikt. Viele Touristen kennen die spirituellen Wurzeln dieses Ortes nicht. Aber auch viele Mallorquiner wissen nicht Bescheid. Junge Leute vor allem oder Spanier vom Festland oder aus anderen Teilen der Welt, die mittlerweile auf Mallorca leben. Aber hier oben mischt sich das. Wir teilen uns die Natur und die Schönheit des Ortes.
Vielleicht ist das ja eigentlich auch ganz gut, dass die meisten Pilgerorte eben auch landschaftlich oder architektonisch sehr beeindruckend sind, sodass es die religiöse Faszination dann gar nicht unbedingt braucht. Man kann ja auch aus ganz weltlichem Interesse hinfahren. Und so zumindest werden sie wahrscheinlich noch lange relevant bleiben. Religionen im Radio gibt es übrigens jeden Sonntag im Deutschlandfunk Kultur ab 14.05 Uhr. Und ich empfehle Ihnen auch unsere Schwestersendung Tag für Tag, immer werktags ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.